FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier in unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzt ein Whisky-geschwängerter, gut aussehender, sommerlich gestylter, wiederum grinsender, leicht gebräunter Markus Ahorner. Hallo Markus.
Hallo Björn.
Wie geht es dir heute nach deinem Einkaufszug?
Ja, ich bin glücklicher Sieger meines Beutezugs und konnte in einem Diakonieladen meiner Wahl. Pardon?
Bist du erste Klasse gereist im Beutezug?
Achso, ich bin sozusagen ein Beutetier. Und wir haben ja mehrere Diakonieläden in der Stadt. Das ist immer sehr gut. Da habe ich sowieso 50%, glaube ich, meines Hausrats mittlerweile her. Und irgendjemand hat seine Sammlung afrikanischer Beutekunst aufgelöst. Und was ich diesem Menschen endlos dankbar bin. Und der Diakonieladen hat ihn nun feilgeboten. Und die machen sich sehr, sehr gut. Und da ich als Kind schon immer in sämtlichen Überseemuseen Norddeutschlands kampiert habe, um mir da die Masken und die ethnische Kunst und alles anzusehen, ist jetzt ein Teil davon demnächst bei mir in meinem einem kleinen Kaminzimmer.
Oh.
Ja, und dann werde ich wahrscheinlich der Einzige sein, der dieses Zimmer noch aufsucht. Denn allen anderen ist das viel zu widerlich und sieht irgendwie auch gemein aus. Aber ich finde es ganz, ganz toll.
Sagen wir es mal so, es ist in so halbdunklen Zuständen, hat es doch etwas relativ Gruseliges, würde ich sagen.
Ja, es vertragt, sonst zieht sie an, ne?
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, es passt natürlich ganz hervorragend zu den potenziellen 20.000 Elefanten, die demnächst durch Niedersachsen laufen, wenn Botswana die an uns abgibt.
Das, würde ich sagen, war ein einmaliger Beutezug unserer Regierung. Und ich muss sagen, Hut ab. Also so schnell an so viel Dickhäuter dran zu kommen, dafür muss man schon ein dickes Fell haben.
Oder
sehr große Ohren. Oder große Ohren.
Oh. Man kriegt den Rüssel nicht voll, quasi.
Aber lebt auf großem Fuß.
Könnte man so sagen. Ich hoffe, man hat sich die Zähne
abgestoßen. Und es wird sich viele Generationen dran erinnern und das nennt man dann ein Elefantengedächtnis.
Das stimmt. Wir haben uns heute als Thema ausgesucht, etwas, was damit ein bisschen zusammenhängt, nämlich etwas, was sowohl in Politik als auch im Unternehmen nicht ganz unwichtig ist und was im Moment vielleicht in der Politik ein kleines bisschen fehlt, nämlich Leadership. Also ich hörte davon, wir hätten einen Bundeskanzler. Gehört habe ich von ihm aber lange schon nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob er es noch ist, um ehrlich zu sein.
Er ist doch 80 geworden, oder? Oder meinst du den anderen Bundeskanzler?
Ich meine den anderen. Den anderen.
Ja. Der eine ist ja jemand, den man gerne nicht sehen möchte und der andere lässt sich nicht sehen.
Aber immerhin kommt sie aus der gleichen Partei.
Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten mal kennengelernt, also den ersten von den beiden, der heute nicht mehr so wohl gelitten ist. Der ist eigentlich so.
Der jetzt 80 geworden ist.
Ja. Der ist 80 geworden ist. Der ist eigentlich so ein ganz umgänglicher Mensch. Das tat mir wirklich leid, dass der mit seiner, was soll ich sagen, dass er seine privaten Freundschaften mit seinen Staatsämtern, von denen er ja wohl immer noch, Zuwendungen bezieht, so fürchterlich durcheinander kriegt. Also das ist leider untragbar aus meiner Sicht. Also unter moralischen und Staatsaspekten finde ich das nicht zulässig, was da passiert. Das ist meine private Meinung natürlich. Aber andererseits ist es auch schade, weil das ist jetzt nicht so ein unangenehmer Mensch oder so. Also das tut einem wirklich leid, was da passiert ist. Aber es ist auch irgendwie nicht zu ändern.
Ja, respektive, ich sage immer so, man muss halt mal verschiedene Dinge auch auseinander dividieren in meinen Augen. Eine Sache, was man ihm hoch, also den Dingen, die du gerade kritisiert hast, kann ich mich nur anschließen. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen.
Aber eine Sache, die man ihm, glaube ich, viel höher anrechnen muss, als man das getan hat, ist vor allen Dingen, er ist quasi darüber gestolpert, was unserem Land lange, lange gute Jahre beschert hat, die dann aber systematisch 16 Jahre verfrühstückt wurden.
Ja, und was wir jetzt eigentlich wieder brauchen können. Also ein paar sehr kluge und tiefe
Reformen. Genau, was wir jetzt brauchen. Also es ist ja nicht so, dass das eine Theorie ist, sondern eigentlich wird aus verschiedenen Ecken danach geschrien. Wir brauchen eine Agenda 2030. Ja, und in meinen Augen brauchen wir die auch dringend.
Ich würde auch nicht mehr bis 2030 warten, ja.
Nein, für 2030. Für, also ja, die müsste man jetzt machen für 2030.
Genau, ja, das und wäre so schon ganz ja gut. Also,
ja, genau, respektive. Und genau da kommen wir natürlich auf das Thema Leadership. In meinen Augen ist nämlich genau das, was fehlt, ein Zielbild, eine Vision für das Land. In meinen Augen gibt es im Moment ein Zerriss in der Regierung, in der Führung des Landes, also sprich der Regierung, in zwei Lager. Das eine ist quasi die Marktliberalen und das andere, sage ich mal, das sind die eher umweltorientierten und sozialistisch geprägten Strömungen. Und das, was quasi aus der Mitte heraus das Ganze abmoderieren könnte, findet nicht statt. Das heißt, wir haben im Moment zwei Kräfte, die aneinander ziehen und dementsprechend, dadurch, dass sie in zwei verschiedene Richtungen ziehen, keinen Millimeter nach vorne kommen und auch keine Orientierung geben, was dann zu anderen Effekten führt, zu denen kommen wir dann vielleicht gleich. Die sind ja auch relativ entscheidend für die Problematik unserer Marktwirtschaft. Dementsprechend in meinen Augen, das, was im Moment ja das entscheidende Element ist, wäre ein neutraler oder ein mittig orientierter Moderator. Und der fehlt mir.
Ja, der nicht nur moderiert, sondern auch mit erhobener Fahne und erhobenen Hauptes vorangeht. Ich habe mal vor vielen Jahren einen ganz interessanten Vortrag über genau dieses Thema Leadership gehört. Und dann geht man so, ich war damals noch so deutlich, deutlich jünger als heute und auch deutlich unbedarfter. Und ich bin also reingegangen. Heute bin ich jung geblieben, damals war ich tatsächlich jung. Und ich bin auch nicht mehr sicher, ob alle den ersten Teil des Satzes unterschreiben. Aber gut, da bin ich also mit meiner Unbeschwertheit in diesen Vortrag gegangen und habe gedacht, na, also jetzt erfährst du was über Leute wie Jack Welch, Percy Barnevik. Ja, das waren so die Helden der Marktwirtschaft so in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren. Und gar nichts kam, ja. Sondern der Vortragende, der hat ganz andere Beispiele genommen und das waren alles historische. Der sagte also, wer von euch kann mir erklären, warum 3000 verrückte Griechen einem Herrn hinterherrennen, der sagt, wir erobern Persien. Wenn man jetzt so auf die Landkarte guckt, also es geht um Alexander den Großen offenbar, wenn man jetzt so auf die Landkarte guckt, dann ist Griechenland ja viel Wasser, viel Inseln und auch bestimmten ganz bezaubernd reizendes Land, ist aber deutlich kleiner als das damalige Großreich Persien. Also der Gedanke an sich ist, das ist schon so ein bisschen wirr, denkt man, ja. Und dann sagt er aber, dann erobert er Persien. Ist ja schon mal was. Und dann sagt er, wisst ihr was? Das lassen wir jetzt aber mal jetzt nicht auf sich beruhen. Wir ziehen nach Indien. Wenn man jetzt auf der Karte, den Spaß habe ich mir dann mal gemacht. Ich habe mir dann Puskas historischen Weltatlas genommen und habe mal geguckt, wo ungefähr Griechenland ist und wie groß das ist. Dann habe ich geguckt, wo ungefähr das damalige Persien war und wie groß das war. Dann habe ich geguckt, wo ungefähr Indien war. Und das war dann auch nicht ganz klein. Und dann haben wir diesen gesamten Kurs, bin ich also auf der Landkarte mit dem Finger mal nachgefahren. Und das waren auch nur ganz wenige Jahre, streng genommen. Und da sind diese paar Griechen diesem Alexander immer hinterhergegangen. Über alle Entbehrungen, die waren 10 Jahre weg von ihren Familien. Und am Ende fand das auch der letzte Grieche, glaube ich, nicht mehr so ganz so lustig wie der erste Alexander. Es ist ja zwischendurch auch immer wieder so zu Meutereien und solchen Dingen gekommen. Aber das Interessante ist aus meiner Sicht, dass der Alexander, der nicht umsonst der Große heißt, das immer wieder eingefangen hat. Und es gibt ja diese berühmte Stelle, ja, wo er durch die Wüste zieht und keiner hat mehr was zu trinken und seine Soldaten sammeln für ihn, weil er ja der von ihnen geliebte Anführer ist und bringt jetzt ihren letzten Tropfen Wasser ihrem Anführer. Und er, ich glaube, der Legende nach in so einem Helm sogar, ja. Und der Alexander stellt sich vor dieses riesige Heer, dreht den Helm um, lässt das Wasser in die Wüste laufen und sagt, wenn ihr nichts trinkt, dann möchte ich auch nichts trinken. Das sind so diese kleinen Elemente von Leadership. Und das hat er uns damals in diesem Vortrag gezeigt. Napoleon, finde ich, ist auch so eine Intelligenzbestie seiner Zeit gewesen. Nicht nur ein genialer Stratege, sondern auch ein genialer Anführer. Ich meine, mit dem geendet haben die alle auf ihre Weise, das ist klar. Und das hat auch nie lange gehalten, über mehrere Jahrzehnte. Aber wenn wir über das Thema Leadership reden, würde ich sagen, das sind zwei Elemente aus der Geschichte, wo man sagen würde, ja, da kannst du dir mal ein Beispiel nehmen.
Das ist richtig. Und wie soll man das sagen? Es gibt, glaube ich, schon noch einen sehr fundamentalen Unterschied zwischen diesen sehr historischen Beispielen und der Neuzeit. Also unter anderem, glaube ich, auch ein ganz anderer Grad der Vernetzung, andere Bildungsniveaus und auch natürlich auch ganz andere Wohlstandsansprüche. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine Charakteristik, und da finde ich das Beispiel, was du eben gesagt hast, ist sehr, sehr schön. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, mit einem gewissen Beispiel voranzugehen. Also zu sagen, wenn ihr nichts trinkt, trinke ich auch nichts. Wenn ihr leidet, leide ich mit, ist das in meinen Augen eine Botschaft, die kaum stärker sein kann. Ja. Das sind die Dinge, die, glaube ich, auch zu einer gewissen Ernüchterung führen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass quasi die Führenden und die Geführten, zumindest in dieser politischen Konstellation, ja noch auf einer Ebene sind. Die Frage, die sich jetzt mir da ein bisschen stellt sozusagen, ist, was kann man dagegen tun? Oder was würdest du Olaf Scholz in seiner Situation raten?
Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich fange bei dem an, dass wir beide sagen würden, also wir schütten unseren Champagner aus und sagen, wenn ihr keinen kriegt, dann trinken wir
auf
auch
gar keinen Fall.
Wir stellen uns nicht, das ist ja übrigens eine kolportierte Geschichte, die hat ja nachweislich in der Geschichte gar nicht stattgefunden. Und ich glaube, ein Herr namens Rousseau hat das alles erfunden. Wir wissen jetzt, was kommt, ja. Wir stellen uns nicht ans Fenster und sagen zum hungernden Volk, wenn ihr kein Brötchen habt, dann müsst ihr halt die Brioche und den Kuchen essen. Also das hat es so nicht gegeben, ja, auch wenn das immer wieder erzählt wird. Das ist eine ganz gemeine Geschichte.
Das ist aber eine schöne Anekdote.
Über meine frühere Landsfrau, was sagt man da, Marie Antoinette. Aber sie, das ist gemein gewesen. Ja, aber trotzdem ist ja diese Metapher, die sich jemand, ich glaube, es war Rousseau, die sich da jemand ausgedacht hat, die ist ja trotzdem gut. Ja, das ist ja genau der Antipode, ne?
Es ist gute PR.
Gut, absolut. Also es ist einfach saugutes Marketing, das muss man sagen, ne? So, also jetzt haben wir diese zwei Effekte, ja. Wir schütten unseren Champagner weg, Alexander schüttet seinen Helm aus. Und Marie Antoinette sagt es nicht, ihr müsst halt Kuchen essen. Also wenn ihr euch die Krabben nicht leisten könnt, dann müsst ihr halt an den Hummer ran. Heißt das übersetzt, würde ich sagen. Also wirklich so schlimme, schlimme Situationen der Einschränkung. Und genau das passiert nicht, ja. Wir haben eine Entourage, die zum Klimagipfel, jetzt ist klar, was kommt, ne, fliegt. Und zwar in die feinsten Hotels, an den besten Stellen der Erdkugel, um natürlich ganz wichtige Entscheidungen zu treffen und ganz wichtige Beobachtungen zu tun und dort ganz wichtige Politik zu betreiben, die man meiner Ansicht nach auch am Teams-Rechner hätte machen können. Jetzt könnte man argumentieren, auch der braucht ein bisschen Strom und CO2 in die Luft, aber das wäre deutlich weniger, als wenn so eine 200-Mann-Gruppe von A nach B fliegt. Und wenn man sich damals, das war eine Sache, die mich persönlich sehr gestört hat, sich die Instagram und Twitter und sonstige Konten angesehen hat, dann waren da sehr, sehr viele grüne Politiker, die voller Begeisterung, also wie eine Reisegruppe, dann als erstes mal sagten, juhu, juhu, wir fahren nach Berlin. Nur, dass es nicht Berlin war, sondern irgendwo ein anderer schöner Platz auf der Welt. Und das ist was in der Bevölkerung, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber sowas kommt eben an, wie, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also der Rest der Bevölkerung soll mal zu Hause bleiben, soll wieder nicht mehr fliegen. Das ist übrigens, es zieht sich übrigens durch eine Kaste medial, denn es gibt ja so bösartige Menschen, die auf Twitter, ich liebe diese Kanäle, Redakteure des öffentlichen Rundfunks verfolgen, die also am Montag einen Kommentar in den Tagesthemen sprechen, dass die Flugreisen abgeschafft werden sollen und am Dienstag von ihren schönsten Urlaubszielen posten, zu denen sie lustigerweise mit dem Flugzeug gekommen sind. Also das ist so eine Perversion, ja, des Denkens. Das ist so ein bisschen wie diese Geschichte mit diesen Klimaklebern, die leider nicht zur Gerichtsverhandlung gehen können, weil sie ja im Klimaflieger dann ihren wohlverdienten Urlaub antreten müssen. Ist ja ein Job wie jeder andere. Also auch Klimakleben ist ja nicht leicht. Das geht ja auch von A to 5. Ja, und das sind eben diese Inkohärenzen. Es sind viele Hand. So ist das, ja. Das muss einer muss es ja tun.
Und dann noch nicht mal gut bezahlt.
Ja, genau. Aber das, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, diese Inkohärenz, ja. Dieses, und wir kommen wahrscheinlich nachher noch auf die Frage des Charisma, so nach Max Weber. Und das macht dein Charisma jetzt nicht größer.
Ja.
Auch, auch Unauffälligkeit. Also der Oskar Scholz, nein, wie heißt der? Ich glaube Olaf, ne? Oliver, Olaf. Olaf. Man kennt ihn ja nicht, er ist ja nie da.
Olaf.
Gut gescholzt. Das sind natürlich, ich meine, wir kommen gleich noch zu den Verhaltensideen, so was man alles tun könnte. Ich meine, der Mann könnte wahrscheinlich 15 Stilberater beschäftigen. Aber bleiben wir erstmal vielleicht nur bei den Verhaltenssachen, die so über Beispiel gehen, also führen durch Beispiel. Da glaube ich, ist das eine todsichere Methode, und zwar für eine komplette Regierung, an Ansehen zu verlieren. Einfach mal das Gegenteil von dem machen, was man anderen vorschreibt. Ich glaube, das funktioniert eigentlich immer, wenn man gehasst werden will. Außer natürlich von einer ganz kleinen Zielgruppe, die es irgendwie schafft, das wieder dann gut zu heißen und zu erklären. Aber also, wie gesagt, Regeln, wir können ja mal Regeln aufstellen, was tut man alles, um ein schlechter Führer, Anführer zu sein. Und eine schlechte Führungspersönlichkeit.
Anleitung zum unglücklich sein für Leadership, ja. Ja,
Anleitung zum Nichtführen, genau. Also Punkt 1, ja, todsicheres Element ist, was immer funktioniert, mach um Gottes Willen das Gegenteil von dem, was du anderen gerade vorschreibst. Das funktioniert immer.
Ja, das ist auch was, das lieben alle. Also
das möchte man ja auch selbst haben. Selbst möchte man ja auch einen Chef haben, der auf jeden Fall einem sagt, genau, du musst pünktlich am Arbeitsplatz sein und erstmal 2 Stunden zu spät kommen.
Genau das wollte ich gerade sagen. Also auch, das kennt ja jeder sogar aus seiner eigenen Situation oder aus seinem direkten Umfeld oder hat es mal irgendwann erlebt. Ne? Ich sage mal, wir zwei sind ja in der glücklichen Situation, dass wir es jetzt nicht mehr haben. Aber dementsprechend, ich sage mal so, ich versuche schon, wir sind alle nicht perfekt, aber ich versuche das schon, bestimmte Tugenden, die mir wichtig sind, soweit es geht, auch vorzuleben. Ne? Und sei es von...
Ja, aber dann wirst du nie eine schlechte Führungskraft. So funktioniert das nicht. Ja, schon mal Verstoß gegen Regel 1, Inkohärenz. Das ist mal das Minimum, Björn. Das ist also das kleine Einmal-Eins. Damit geht's los.
Ja, Mist. Ja, muss ich wohl was anderes machen. Was haben wir denn noch? Also es ist ja nicht nur das, sondern also eine Sache, die mir persönlich noch viel negativer auffällt, ja, ist die völlig fehlende, bis also entweder fehlt sie oder sie ist absolut mangelhaft, Kommunikation.
Ja, und also, die hat mehrere Facetten. Noch, das ist ja nicht nur sprachlich, das ist ja auch, wie du dich gibst, wie du bist, wie du dich kleidest. All das ist Kommunikation.
Ich habe, oder es ist ja schon mehr als einmal vorgekommen, dass flapsige Antworten gegeben werden, dass Leute, sage ich mal, so ein bisschen als dumm oder unwürdig dargestellt werden, ne? Also so ein bisschen von oben herab behandelt werden. Aber vor allen Dingen halt auch, wenn medial richtig was los ist, zieht man sich noch mehr zurück.
Dieses Abtauchen.
Und das genau. Also sich wirklich vollständig rauszuziehen. Und man war ja schon einiges gewohnt von seiner Vorgängerin. Also war ja jetzt nicht unbedingt eine Kommunikationskanone, die ständig im Rampenlicht stand und sich in alles eingemischt hat. Aber das toppt wirklich nochmal alles, und zwar halt auch auf eine Weise, dass es halt auch, dass man nicht den Eindruck gewinnt, dass es zumindest im Hintergrund abmoderiert wird oder irgendwie im Hintergrund die Fäden gezogen werden. Den Eindruck hatte man bei Angela Merkel noch. Hier habe ich halt den Eindruck, man versucht das auszusitzen. Also das ist der Eindruck, der sich bei mir einschleicht. Man versucht einfach das, was unangenehm ist, so lange auszusitzen, bis sich einer komplett in die Ecke manövriert hat. Und dann kann man sagen, ja, das haben wir jetzt so beschlossen.
Ja, es gibt tatsächlich ein Führungsverhalten, das habe ich in der Vergangenheit öfter beobachtet, von Leuten, die sich eigentlich als Führungskraft geben. Also ist jetzt Laienpsychologie, was kommt. Ja, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich habe es empirisch halt erfahren, ne? Die eigentlich auch so die toughen Entscheidungen treffen, aber wenn man ganz genau hingeschaut hat, dann haben die genau eins nicht getan, die Entscheidung getroffen, sondern sie haben sich selber in Zwangssituationen manövriert, bis man aus irgendeiner Ecke nicht mehr rauskam. Und ich habe das beobachtet. Ich war damals bei einem Unternehmen. Wir haben versucht, ein Unternehmen zu akquirieren. Und das hätte den persönlichen, das war so eine Art Buy-in, das heißt, also es hätte den persönlichen Eintrag, also finanziell, uns aller bedeutet. Und dann haben wir gesehen, so, also wir waren bei den Ausschreibungen, du gehst dann in so ein Bieterverfahren rein, du musst dann eben auch dich bewerben als Firma, dass du diese andere Firma eben übernehmen willst. Also das war so ein großer Konzern, der hat irgendwie einen Standort damals aufgelöst weggegeben. So, und dann musst du da erklären, warum du besser bist als die fünf anderen, die sich da auch bewerben. Denn das, man will ja irgendwie, dass die Mitarbeiter in gute Hände kommen, die Anlagen, das Produkt, der Name, da ist ja ein Riesenrenommee so dran. Ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das alles mitgemacht und dann irgendwie haben wir gemerkt, so, das Verfahren wurde immer länger, wir haben immer mehr in das Verfahren reingeliefert und irgendwie war auch der das angestoßen hat, von uns ganz froh, dass das Verfahren immer länger dauert. Und dann haben wir irgendwann so diese These aufgestellt, also der will das gar nicht. Aber der hat jetzt so lange mitgemacht und hofft, dass irgendwie die Dinge so passieren, dass er dann nicht mehr anders kann und irgendjemand für ihn, also die Umgebung, in die er sich selbst hineinmanövriert hat, für ihn letztlich keine andere Möglichkeit mehr lässt, als nun Ja zu sagen. Ja. Und das war also ganz interessant. Das passt genau zu deiner These, zu sagen, es ist eine Form von Aussitzen sicherlich, aber eine, die eigentlich so Aktivität vortäuscht, aber Passivität ist und dann am Ende sagt, ich konnte ja nicht anders. Also das ist ganz bestimmt ein interessanter Aspekt zumindest, den es gibt. Das wäre also Regel Nummer zwei, um eine schlechte Führungskraft zu werden, um Gottes Willen nicht so früh entscheiden. Es gibt immer noch Informationen, die ich sammeln kann. Es ist immer unsicher, also die Situation ist immer noch nicht ganz analysiert und in dieser Phase ist es vollkommen unmöglich, hier Risiken einzugehen. Was verlangt ihr von mir? Wir sammeln weiter Informationen, wir analysieren das Detail noch viel, viel genauer. Ich bin sicher, da ist noch was drin. Ja. Also bis auf Quantenebene.
Bis auf die Füße.
Ja, es ist, wenn Bäcker werden insolvent, warum nicht Schuster? Daher die Quantenebene.
Weil die nicht bei ihren Leisten geblieben sind.
Wir sind ja eine Leistengesellschaft.
Das Gute in der politischen Konstellation im Speziellen, also kann man natürlich auch auf Unternehmenspolitik übertragen, ne? Dementsprechend gilt es da auch, aber sagen wir mal mit leichter Abwandlung, ja. Aber gerade in der Politik ist man natürlich auch sehr, sehr bemüht, insbesondere auch anderen Parteien die Schuld für einen potenziellen Misserfolg in die Schuhe zu schieben, ne? Und dafür eignet sich natürlich so eine Beharrungstaktik auch ganz vortrefflich, weil wenn ich nicht derjenige bin, der nach vorne tritt, kann ich immer sagen, ja, aber das war ja nicht ich, das war ja der Karl-Heinz.
Das ist genau so. Also der wahrhaft Mächtige macht sich ja nicht die Hände schmutzig.
Oh, der Machiavelli.
Ja, ein bisschen schon. Also es ist, sagen wir mal, ich hab's aus einem anderen Buch. Das ist tatsächlich sehr lesenswert. Power, die 48 Formeln oder Methoden der Macht.
Ich las es auch, ja.
Ja, also auch Lars las es. Ja. Habe ich das empfohlen. Also es ist tatsächlich lesenswert, es ist ganz hübsch gemacht. Also man muss jetzt nicht alles für bare Münze nehmen, was drin steht. Und es ist auch sehr anekdotenreich und sehr hübsch verschachtelt. Aber es ist unterhaltsam und es ist lesenswert. Und es bringt einen zum Nachdenken über diese Methoden. Und eine der Methoden der Macht, es kollidiert jetzt eventuell mit der Leadership. Da muss man sich klar sein, Macht und Leadership ist, glaube ich, nicht dasselbe.
Das würde ich auch so sagen, ja.
Also das kann durchaus sein, dass also zum Beispiel die Vorgängerin Herrn Scholzens, die Frau Merkel, durchaus ein Machtgefüge errichtet hat, auch wenn sie nicht immer volle Leadership gezeigt hat. Und das ist das, was du dann richtig beschrieben hast als, irgendwie ist es ja doch passiert und eventuell hinter den Kulissen. Das ist natürlich so eine Art Schachspiel, ja. Du setzt die richtigen Personen wie Figuren an die richtigen Stellen. Das kannst du ja alles auch im Verdeckten tun. Und wohlgemerkt, du selber lässt dich auch nicht erwischen, wie du jemanden ans Messer lieferst oder das lässt du immer deine Lakaien machen. Also bis dahin funktioniert das. Das ist, wie gesagt, glaube ich, der Unterschied. Wir könnten jetzt auf Max Weber eingehen, was es macht, was es Herrschaft. Das lassen wir jetzt für eine Sekunde weg. Aber das, glaube ich, würde nicht kollidieren. Was kollidiert, ist diese Nichtkommunikation. Also es gibt ja einen alten Satz von Paul Watzlawick. Man kann nicht
kommunizieren.
Das heißt, also auch ein Nicht-Dasein, also ein Dasein ist eine Form von Kommunikation. Ich trete vor Kameras, ich mache Ansprachen, ich bin jemand, ich lasse mich sehen. Aber das Nicht-zu-tun ist ja auch eine Form von Ansprache. Und es ist ja nicht so, dass die Dinge weggehen, nur weil ich nicht da war. In meinem schlimmsten Fall werde ich vergessen. Aber im einfachsten Fall ist das ein Statement. Und dann würde jemand sagen, das hat schon seinen Grund, warum der Markus da sich nicht groß rührt. Die Frage ist jetzt, welchen Grund? Jetzt gehen die Spekulationen los.
Die Problematik, die ich daran sehe, ist, du sagst schon richtig, jetzt gehen die Spekulationen los. Und ab diesem Punkt gebe ich die Kontrolle über meine Aussage aus der Hand. Und das ist die Problematik, die ich sehe. Sobald die Leute spekulieren müssen, warum denn etwas stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat, oder dann kann ja jemand mir auch eine wahnsinnig böse Absicht unterstellen und kann im schlimmsten Fall mir in den Mund legen, ich hätte gesagt, das Volk soll doch Kuchen essen, wenn es kein Brot hätte. Und solche Sachen können ja dann einfach relativ zügig stattfinden. Und in meinen Augen, das korreliert relativ stark mit dem zu lange Warten oder Entscheidungen hinauszögern, auch im Zweifelsfall zu lange. Dadurch werde ich genauso in eine Zwangslage gebracht und oder sogar in eine völlig falsche Position gebracht.
Ja, und vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf den, also ich bin wirklich totaler Laienpolitologe, muss ich sagen. Ich habe von dem Fach überhaupt keine Ahnung. Also was ich jetzt erzähle, bitte ich wirklich von niemandem auf die Goldwaage zu legen. Und wenn die Tomaten fliegen, dann bitte vorher, sage ich immer, ne, vorher aus der Dose nehmen. Ich gehe nochmal zurück zu der Meisterleistung von Frau Merkel aus machtpolitischer Sicht. Ich fand, ich habe damals schon immer gesagt, zu meiner gesamten Umgebung, ich halte es für ein ganz Demokratie, Parlamentarismus, vor allem zerstörendes Element. Und wir sehen heute aus meiner Sicht auch die Auswüchse dessen. Das war diese Strategie der, wie soll man sagen, asymmetrischen Demobilisierung hieß das, glaube ich. Ne? Also das bestand im Prinzip aus der Idee, dass man gesagt hat, man übernimmt die Themen der Opposition so lange, bis die Opposition zur Unkenntlichkeit eigentlich aufgesogen wurde in meinen eigenen Themen, gar keine Positionierung mehr findet. Und das dann, das ist die Asymmetrie, jetzt kommt die Demobilisierung, dass dann die Anhänger dieser Oppositionsseite, wer immer das ist, sagen, das hat ja doch keinen Sinn, ich bleib zu Hause. Und das ist die Demobilisierung. Also ich gehe zur Wahl erst gar nicht mehr hin oder es lohnt sich eh nicht oder man kann da eh nichts hin. Und also ich halte es wirklich für ein demokratiezerstörendes Element, das habe ich damals schon gesagt, weil ich denke, das ist eben genau das, was Demokratie ausmacht, die Polarität, die Opposition und die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Wenn jetzt einer sagt, ich mache alles, dann hast du eine Einheitspartei. Und die hatten wir schon mal in einem Teil Deutschlands und das ist jetzt nicht so optimal ausgegangen aus meiner Sicht, wie eben auch das zentralwirtschaftliche Experiment, das wir alles im Labor schon mal besichtigt haben. So, und jetzt kommen wir zu der Ist-Zeit, ja, jetzt kommt der Nachfolger. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist wie bei den Wirtschaftswissenschaftlern, wo man immer sagt, die übernehmen die Methoden der Ingenieure, ohne sie richtig verstanden zu haben. Es gibt so einen alten Witz, den erzählen wir mal. Das ist wieder der Witz übrigens. Wir haben ja einen Osterwitz gehabt. Ich habe übrigens eine Zuschrift gekriegt. Dem habe ich dir erzählt.
Ja, viele Grüße. Viele Grüße an den Zuschreibenden. Ja, für herzlichen Dank.
Dasselbe machen wir jetzt zum Pfingstfest, zum Anstehenden demnächst.
Oh ja.
Also es ist kein Pfingstwitz, aber es ist ein Witz zwischen Ingenieuren und Betriebswirten. Wer Lust hat, schreibt uns und wir erzählen den Witz. Aber hier machen wir das jetzt nicht. Aber wie dem gehört, jetzt kommt also man hat das Gefühl, der Herr Scholz hatte irgendwie versucht, in dem Fahrwasser von der Frau Merkel zu sägen und gesagt, wenn ich das genau kopiere, dann kommt auch genau das Gleiche raus. War aber nicht so. Denn die Kopie war, glaube ich, schlecht. Und ich glaube, er hat die Mechanismen gar nicht so richtig übernommen. Das ist mein privater Eindruck, wohlgemerkt als politologischer Laie. Und man hat das Gefühl, er war eine schlechte Kopie dessen. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich kann ihn jetzt nicht genau in der Zeit sagen, als er merkte, oh, das klappt gar nicht. Ich krieg damit gar nicht den Respekt, das hat doch bisher immer so toll geklappt, jetzt bei mir funktioniert's nicht. Aber ich hatte den Eindruck, das war der Moment, an dem er begonnen hat, sich wie in so ein Schildkrötenhaus, so ein Panzer zurückzuziehen. So nach dem Motto, dann mache ich jetzt eben gar nichts mehr.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, das sind ja auch nur Laieninterpretationen ohne jedwede journalistische Vorbildung, sondern es sind einfach Eindrücke, ja, als Bürger. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich ob er wirklich versucht hat, die Strategie zu übernehmen oder ob er in eine Überforderung gelaufen ist mit der Situation, wie sie dann danach war. Weil du hast natürlich dennoch das Problem, dass du ja quasi eine ähnliche Situation vorfindest, nämlich dass du quasi einen Themenblob hast, ja, der völlig amorph irgendwo in dieser Demokratie existiert, den du eigentlich erstmal aufbrechen musst. Und in meinen Augen hast du natürlich die große Problematik zusätzlich gehabt, ich sag mal, da verspricht die aktuelle Politik Besserung, dass natürlich die klassischen Themen der Sozialdemokratie in einer relativ wohlstandsgeprägten und gut laufenden Wirtschaft nicht ganz so gut zu besetzen sind wie unter etwas schwierigeren Bedingungen.
Ah, ja gut, das ist natürlich auch ein Indikator dafür, dass es klug ist, diese Bedingungen ständig wieder zu generieren. Ja, also das ist das paternalistische Element des Staates. Wann muss der dir denn helfen? Ja, am liebsten immer, ne? Und da brauche ich auch ganz viel Geld. Und das Geld lasse ich am besten drucken. Also da sind jetzt mehrere Facetten drin, was du gesagt hast. Das finde ich total interessant. Das erste ist das Wort Überforderung. Das wäre nämlich auf meiner Liste gewesen unter todsicher, wie wird man eine schlechte Führungskraft? Also Überforderung ist, glaube ich, auch ein ganz todsicheres Element. Wollen wir kurz dabei bleiben und springen dann in die anderen?
Ja.
Beginnen wir also vielleicht mit dem einen Aspekt, um uns selber nicht zu überfordern. Überforderung. Und ich hatte in meiner Berufslaufbahn, als ich noch gearbeitet habe. Also gemeint ist damit, als ich noch angestellt war.
Als Arbeiten noch keinen Spaß gemacht hat.
Oh, das ist wunderbar. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber nicht so ein Spaß wie die letzten 20, 25 Jahre, muss ich sagen. Na egal. Also als ich noch angestellt war. Und da hat man natürlich auch überforderte Führungskräfte gesehen. Und ich hatte tatsächlich mal eine Situation, da war viele Jahre her, ein direkter Vorgesetzter von mir, hatte ich das Gefühl, der ist massiv überfordert. Und ich habe dann tatsächlich, kleine Anekdote, mal überlegt, schreibst du an den Briefkastenonkel in den VDI-Nachrichten? Ihr kennt Heiko Mell. Und ich habe gedacht, Markus, wenn du da jetzt hinschreibst, dann weißt du die Antwort schon vorher. Also das kannst du dir sparen. Dann wird Heiko Mell das abdrucken. Wenn du Glück hast, druck das ab, sonst schreibt er dir vielleicht zurück. Und da steht dann drin, lieber Herr Ahorner, also passen Sie mal auf, entweder Sie sind der eingebildete Knopf, der mir in meinem ganzen Berufsleben untergekommen ist, dann werden sie wahrscheinlich die Firma verlassen, weil sie einfach ein Trottel sind. Oder sie sind so gut, wie sie sagen, und ihr Chef ist überfordert. Nein, dann warten sie ein halbes Jahr, dann sind sie sein Chef. Und genau das ist dann passiert. Also es war ein halbes Jahr später und ich war der Chef. Der arbeitete bei mir. Das ist wirklich so passiert. Und dann habe ich gedacht, na gut, hast du Briefporto gespart. Und was waren die typischen Symptome? Das ist vielleicht das Interessante von dieser Überforderung. Und die habe ich dann danach als Muster über die Jahre immer wieder erkannt. Das eine ist, Menschen überfordert sind. Und daran, also ganz wichtig, ganz wichtige Eigenschaft für Nicht-Leadership, Überforderung, überfordert sein, sich auf Positionen zu begeben, die einfach eine Hutschnur zu groß sind und zwei Fußnummer. Und woran erkennt man das? Man versenkt sich in Details und in Regularien. Man befolgt Standards und Vorgaben zur Minute. Ja, und präzise, weil man sich, das merkt man natürlich selber nicht, an ihn klammert. Das ist so der rettende Anker, ja. Ich habe ja sonst nichts. Also ich verstehe eigentlich die Komplexität meiner Umgebung nicht, aber ich halte mich an die Procedures. Also Leute, die das ganz eng tun, ja, und vielleicht auch vorher nicht getan haben, da merkt man das Nummer eins. Das zweite ist, ich verschwinde unbedingt aus der Öffentlichkeit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Immer wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, also meine Mitarbeiterschaft oder ein breiteres Publikum, ja, dann stellen die ja Fragen. Und ich habe die Antworten ja nicht, weil ich ja überfordert bin und weil ja die Situation auch zu komplex ist. Das heißt, ich kriege die Antwort ja auch nicht raus. Also nicht ich, ein anderer vielleicht, ich schaff's nicht. Also ist die beste Methode, nicht da sein. Ist ja logisch, ne? Wenn ich nicht da bin, fragt ja keiner was. Also das funktioniert todsicher. Das dritte ist, sich klammern an Position und an Organisation. Einschränken jeglichen kreativen Freiraums. Das Festklammern an Entscheidungen, die ich mal getroffen habe, auch wenn die irrational waren, oder wenn sie durch neue Informationen überholt sind. Neue Informationen, ist klar, ist ja eine komplexe Umgebung. Also kommen ständig neue Informationen, macht mir alles nichts aus. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bleib dabei, die war richtig. Wir lassen jetzt die politischen Beispiele, aber uns würden jetzt sofort 12 einfallen. Und es waren jetzt
meine Entscheidung steht fest, bitte.
Um Gottes Willen. Genau. Ja. Kommen Sie nicht mit neuen Informationen, die meine alten stören könnten. Und ich meine, das macht doch jeder kluge Mensch. Jeder kluge Mensch sagt doch, eigentlich wollte ich das tun. Ich wollte heute mit kurzer Hose und ohne Regenschirm aus dem Haus. Aber weil es Aprilwetter ist, ist draußen Hagel. Und es ist ein bissig kalter Wind und ich glaube, da hinten kommt eine Gewitterwolke. So, jetzt sage ich, nö, das ist mir jetzt egal. Meine Mami ist selbst schuld, wenn ich friere. Ich ziehe meine kurze Hose an und lasse den Regenschirm zu Hause. Ich meine, das ist ein bisschen dumm. Aber das ist Überforderung. Ist nicht immer ist Überforderung die Ursache für solche dummes Verhalten. Es gibt ja auch einfach dummes Verhalten. Aber es ist eben ein typischer Zusammenhang. Und ich habe ihn oft gesehen. Ja. Und oft in Unternehmen und gerade in Konzernen. Aber geht auch runter bis auf den Mittelstand. Ja, und der nächste Punkt ist vielleicht, dann hören wir auf, das Abwehren, ich hatte es eben schon mal angedeutet mit den kreativen Ideen, das Abwehren jeder Ideen für Veränderung oder Verbesserung. Ich kann ja nichts verbessern. Ich verstehe ja schon nicht, wie ich jetzt in diese Situation gekommen bin. Ich weiß doch gar nicht, was besser oder schlechter ist, weil ich das Ganze nicht mehr begreife.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ne? Man steht vor etwas, was man nicht mehr durchdringen kann. Ne? Also muss ja auch fairerweise sagen, es gibt halt viele komplexe Systeme, wo Entscheidungen halt eher in die Richtung einer Heuristik gehen als einer dedizierten Analyse aller möglichen Einflussfaktoren.
Ja, das geht ja gar nicht. Wenn eine Situation komplex genug ist, kann ich ja gar nicht alle Variablen erfassen.
Ja, aber am Ende quasi eine gesunde Abwägung zu treffen, sozusagen, ist ja quasi das A und O ja jeder Führungsposition. Ne?
Ja, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, was du gesagt hast, nämlich dieser Verlust der Tradierten. Jetzt rede ich wie so ein Politologe, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema, aber so stelle ich es mir als kleiner Markus immer vor. Dieser Verlust der traditionellen Wählerbasis und dieser traditionellen Wertebasis, das ist ja nun ein Effekt, da leidet ja niemand, glaube ich, mehr drunter als die SPD. Und ich meine, der zweite, den es jetzt erwischt hat, ist offenbar die CDU. Also es trifft jeden irgendwann.
Das gleiche Problem, ja.
Ja, da ist das mit 20 Jahren hinterher, ja. Also bei Helmut Schmidt waren es die Grünen, die sich abgespalten haben. Bei der CDU ist es jetzt eine Rechtsaußenpartei, oder eine etwas, sagen wir, mindestens mal konservative mit völkisch-nationalen Ausprägungen und einem Flügel da drin, den die übrigens aus meiner Sicht schnellstens loswerden sollten, bevor die ganze Partei verboten wird. Aber das ist deren Problem. Aber das erleben die beiden jetzt. Und das ist für mich ist die Erklärung, sagen wir mal, so als aus Marketing-Sicht so, dass ich sagen würde, naja, 50er, 60er, vielleicht 70er Jahre noch hat es ein relativ homogenes Bevölkerungsbild. Da ist auch klar, was die Bevölkerung wollte. Mehr Wohlstand, mehr Wirtschaft, mehr alles. Also da war der Wachstumsstand da vorgegeben. Und die Bevölkerung in sich war in ihrem Streben, weil die noch nicht so gesättigt war in allen ihren Ansprüchen, auch homogener in ihren Ansprüchen. Und mit der Homogenität, das haben eben 2 bis 3 Parteien ausgereicht. Und in dem Moment, wo der Sättigungsgrad eingetreten ist, das ist wie beim Autokauf, irgendwann sagst du, ich möchte nicht einen Volkswagen Käfer in Schwarz, mit Exportschussstange oder ohne, das war die einzige Wahl dann, nö, sondern ich hätte gerne einen linken und rechten Außenspiegel und eine Sitzheizung und Ledersitze und Kopfstützen und einen Cup-Holder für meinen Becher und du merkst schon, wo das hingeht. Das heißt, wie das Autoangebot auf dem Konsumentenmarkt, wird es auch auf dem Politikmarkt größer und dann wird das heterogener, dann zerfasert sich das. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, also aus Marketing-Sicht, nicht also aus Politik-Sicht, warum wir so viele Parteien haben und warum keiner mehr auf eine absolute Mehrheit kommen wird in den nächsten 2 Jahren. So wie der Adenauer, der mal irgendwie, glaube ich, über 50% geschafft hat in einer dieser Wahlen. Die Zeiten sind vorbei. Das ist ja auch beim Fernsehprogramm. Ja, du kriegst auch nicht mehr den Straßenfeger, das Halstuch von Durbridge und von 80 Millionen gucken 79 Millionen, wer der Mörder ist. Ja. Es war übrigens Dieter Borsche, aber das hätte ich nicht sagen dürfen. Ne? Jetzt habe ich gespoilert.
Gut, ich weiß nicht. Also ich
kann irgendwo, ja vielleicht auf YouTube vielleicht läuft ich.
Ich hab's mir vor einem Jahr mal angeguckt. Also ich sag mal so, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, weiß nicht, ob das jetzt noch mal jemand gucken möchte. Der es noch nie vorher gesehen hat.
Das ist die Parteienbasis. Ja, dadurch fällt dir das weg. Ja. So, und jetzt hast du natürlich auch diesen Wertekonflikt, diese alte Wählerbasis, ja, die ist seit vielen Jahren nicht mehr dabei. Ich fand persönlich als Markus Ahorner, die SPD hatte eine dramatische Chance in dieser Schröder-Post-Schröder-Zeit. Sie hätte auf das Thema Digitalisierung und auf den jungen, hochgebildeten Informatik- und IT-orientierten Angestellten, männlich-weiblich divers setzen. Aber das erfordert natürlich selber, dass ich auch eine Vorstellung habe, was dieses Fach dort tut. Und ich war mal vor vielen Jahren, muss ich kurz noch erzählen, auf einer SPD-Veranstaltung. Und zwar hatte ich einen Freund im Main-Taunus-Kreis. Der hat mich gefragt und hat gesagt, Markus, willst du heute Abend mitkommen? Und ich sagte, tolle Idee, super. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich unbedingt mal hin. Damals war Startbahn West, Flughafen, irgendwas, also nicht Startbahn West, irgendwie Startbahn neu, dritte, vierte Startbahn, alles kompliziert in Frankfurt. Und ich sitze also jetzt auf dieser Regionalveranstaltung und auf mich kommt eine reifere Dame Ich war damals nicht mehr der Allerjüngste. Und sie sagt, sind Sie Genosse? Und ich sage, nein, ich begleite hier meinen Freund, der sitzt neben mir und das ist, ich hoffe, ich störe hier nicht.
Also,
ja. Ja, und ich sage, sind Sie Mitglied? Ne? Und ich dachte, nein, um Gottes Willen, es tut mir leid. Ich wollte nur als Gast hören, wenn das erlaubt ist. Sagt sie, ja, gerne. Aber schade ist es schon. So ein junges Gesicht. Und ich hatte damals kein junges Gesicht, ich schwöre es, ja. Das heißt, das war eins der Probleme der Parteien und speziell der SPD. Die waren damals schon uralt. Also dass der gefühlte Durchschnitt in dem Raum war 75. Vielleicht waren die 70, aber viel jünger war der Durchschnitt. Das war das Problem der SPD. Die waren, es ist 20 Jahre her, die waren damals schon uralt. Das heißt, diesen Wechsel haben die nicht mehr mitgekriegt. Und das ist, glaube ich, und mit dieser Parteibasis schlägt sich ja so ein armer Kanzler dann auch um.
Selbstverständlich. Also ich glaube, das sind, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne, das wirst du genauso symmetrisch finden in der CDU. Du wirst die gleiche Gemengelage finden.
Sagt man ja.
Und das sorgt in meinen Augen auch dafür, dass bestimmte parteipolitische Akzente in bestimmte Richtungen sitzen und die meines Erachtens nach makroökonomisch nicht immer wohlgelitten sind und was in meinen Augen halt auch ein weiteres Problem aufmacht. Nämlich, ich muss ja jetzt irgendwo als Leader, als Führungsperson, muss ich ja auch mal die Vision aufmachen. Wo marschieren wir denn jetzt gerade alle hin? Gehen wir nach Persien? Gehen wir nach Indien? Gehen wir wieder nach Hause? Warum gehen wir da hin? Was wollen wir da erreichen?
Ja.
Ja? Wie geht's uns danach? Was ist das Zielbild? Also wir haben Persien eingenommen. Was ist danach viel besser als vorher? Ne? Bessere Teppiche zum Beispiel. Und diese Vision aufzustellen, ist natürlich in dem Sinne, glaube ich, also da muss man fairerweise sagen, das ist in der politischen Situation natürlich dahingehend schwierig. Du hast ja eine Demografie, ja, die vielleicht andere Dinge gutiert, als dass sie makroökonomisch sinnvoll wären. Nehmen wir mal ein Beispiel.
Da bin ich mir zum Beispiel gar nicht sicher. Nee. Also man denkt ja immer so, die Babyboomer-Generation oder so, die ist ja zu blöd für Veränderung. Die will ja nur noch.
Das meine ich gar nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Sondern das, was ich meine, ist zum Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise das Rentensystem umstellen möchtest.
Ach so, ja, das trifft einige. Aber
das hat schon einige getroffen.
Ich bin das Opfer des Rentensystems. Genau. Also mein Jahrgang hat es komplett erwischt. Ne?
Respektive, es führt dann wieder zurück zu dem Thema von eben. Wenn ich keine Entscheidung treffe, wird sie für mich getroffen. Werde ich von einer Entscheidung getroffen?
Es wird ja auch nicht besser. Achso, das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Das könnten wir kurz mal eben sagen von der physikalischen Seite. Das Denkmodell heißt Entropie. Es gibt Milliarden von Zuständen, aber nicht alle nützen mir. Also davon, von den Milliarden von möglichen Zuständen, die statistisch eintreten, nützen mir persönlich nur ganz wenige. Das ist ein guter Grund, zielorientiert zu sagen, ich tue alles, damit der kleine Zielzustand, der statistisch eigentlich unwahrscheinlich ist, dann tatsächlich auch für mich eintritt. Und das macht er halt nicht. Ja? Also es fehlt weder dieses, was mir tatsächlich genau fehlt, ist das, was du eben beschrieben hast, ja? Diese Vision für eine Gesellschaft. Und was ich das Gefühl hatte, war auch hier wieder das Prinzip nicht verstanden. Das Prinzip einer Vision ist nicht einfach zu sagen, wir machen einen Doppelwumms. Das ist Kindersprache. Ja, das ist eine Sache, die mich an der Regierung extrem stört. Diese kindliche Sprache, diese primitiven Metaphern, in denen das verpackt wird. Und da hast du das Gefühl, genau so behandeln die dich. Wie ein kleines geistiges Kind.
Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist für mich vor allen Dingen aber auch, für mich sind das alles sehr kurz gesprungene Reaktionen. Das sind alles keine Visionen, sondern das ist eine Reaktion auf ein äußeres Ereignis. Ein Doppelwumms war die Reaktion auf den Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den damit einhergehenden Preisschock. Das war aber, also bis heute ist für mich von der Regierung kaum eine strategische Maßnahme, die 10, 15 Jahre in die Zukunft gerichtet ist, kommuniziert worden.
Ja, jetzt kommt Laufmann, glaube ich, auf ein grundlegendes Problem von dieser Komplexität zu. Und das lohnt sich ja vielleicht auch nochmal zu. Also Leadership. Wir sind immer beim Thema Leadership. Ja, wir wollen ja nicht die Politik ausleuchten. Wir machen es am Beispiel der Politik. Glaube ich, treten neu gewählte Regierungen an mit der Idee, ich kriege jetzt erstmal eine gemähte Wiese und auf der kann ich jetzt irgendwas errichten. Und dann kommt irgendein Krieg oder eine Krise oder eine Pandemie oder noch eine Krise. Oder das sind ja alles Krisen. Also Krisen sind ja immer das System, das ich bisher gedacht habe zu kennen, hat mich verlassen und ich muss irgendwie ganz, ich kenne die Mechanismen nicht, die gerade passieren. Das ist eine Krise, ne? So. Ich würde mal von folgender Idee ausgehen für die nächstgewählte Regierung, weil du mich gefragt hast, was soll man eigentlich besser machen? Ich würde besser machen. Oder ich würde, das wäre mein Vorschlag für jemanden, der es besser machen will. Ich würde so tun. Ich würde mich darauf einstellen, dass es diese Steady-State-Situation nie mehr gibt. Ich würde einfach sagen, wir werden mindestens mal die Krisen bewältigen müssen, die noch kommen. Und das Gute ist, wir kennen die gar nicht. Ich habe so eine kleine Liste bei mir immer, da sind so 5 oder 6 Krisen oder 7 Krisen der Deutschen drauf. Und 3 davon sind bisher eingetreten. Also wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich die restlichen mal sagen. Dann versiegeln wir den Umschlag, hinterlegen ihn bei einem Notar und holen ihn in 10 Jahren raus. Und wir gucken mal, wie viel davon eingetreten sind. Aber mir war klar, es gibt eine Krise der Energie, es gibt eine Krise des Klimas, es gibt eine Krise des Militärs. Das war schon nicht mehr so populär. Eine Krise des Gesundheitssystems, dass das in eine Pandemie mündet, hätte, glaube ich, niemand vorher gesehen. Ich habe es garantiert nicht. Und es wird eine Krise geben der Infrastrukturen. Das würde ich heute schon vorhersagen. Wir werden eine Krise kriegen des Wirtschaftsraums. Und die Migrationskrise, das muss man mal sehen, wie man da umgeht. Die war ja schon da. Also das haben wir ja alles schon mal erlebt. Aber was lernen wir daraus? Die Krise ist der Normalzustand. Es ist nicht so, dass man als Regierung sagt, um Gottes Willen, wie konnte das denn passieren? Das hat uns ja bei unseren guten Ideen gestört. Das ist ein blödsinniger Gedanke. Sondern ich muss sehen, das ist, glaube ich, die Krux der nächsten Jahre. Wie kriege ich parallel zur Krisenbewältigung noch immer gute Ideen durch und kann trotzdem noch einen Plan aufbauen, der eine gesellschaftliche Transformation über verschiedene Jahre möglich macht. Und dabei im Kopf behaltend, es wird weiterhin zu Krisen kommen. Was übrigens dann in der Konsequenz heißt, mein 5- oder 15-Jahresplan sollte besser nicht aus Planung bestehen, sondern genau das, was der Björn Höper eben gesagt hat, aus einem Ziel und einer Vision. Den Rest überlasse ich Kräften und fördere diese Kräfte, das herzustellen. Ja. Denn die Planung, die ich mache, die wird ja mit großer Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren wieder hinfällig sein, spätestens bei der nächsten Krise. Und das ist was ich Führungskräften empfehlen würde, genauso vorzugehen.
Ja, weil in meinen Augen, und du hast es eben schon anklingen lassen, ne? Das, was wir im Moment versuchen, ist zu steuern. Ja? In dem Sinne musst du aber das ganze System so bedienen, dass es eine Regelung wird. Also das heißt, du setzt einen Sollwert, du setzt einen Stimulus, es gibt eine Störgröße von außen und das ganze System muss sich selber wieder dorthin einpendeln. Und das ist auch meine große Kritik an der einen oder anderen Gesetzgebung, dass es halt sehr steuernde Wirkung hat, diese steuernde Wirkung aber mit einer massiven Todzeit versehen ist, was immer zu einem instabilen System führen wird. Also jeder Systemdynamiker wird dir das genauso bestätigen, dass Todzeit ist der größte Feind eines stabilen Systems oder einer stabilen Regelung. Ne?
Ja, das und dementsprechend du, das, ist, das ja, kann das so nicht funktionieren. Aber einigen unseren Regierungsmitgliedern, jetzt hast du komplett überfordert. Also jetzt systemdynamisch oder regelungstechnisch an solche Probleme ranzugehen, das...
Aber nicht unsere Hörerinnen und Hörer.
Nein, selbstverständlich. Das weiß ich ja. Die sind schon lange genug bei uns.
Ja. Ja.
Die kennen auch aber unser Faible genau für das, solche Themen.
Ja. Aber genau das zeigt auch so ein bisschen, ich sage mal, also häufig werden ja so Themen wie Leadership und sowas auch ein bisschen als esoterisch wahrgenommen. In meinen Augen ist es das überhaupt nicht, sondern
ganz
es ist
gar
in dem
nicht.
Sinne, es funktioniert ist Psychologie. Ja. Ja, also genau, es funktioniert ja. Und für mich ist das auch der Ankerpunkt, wenn du jetzt aus der Systemtheorie kommst, was eine Vision in so einem System ist, nämlich die Sollwertvorgabe.
Ja, Zielgröße. Ja,
ich gebe vor, da wollen wir hin. Ja, und das kann ja verschiedene Dinge sein. Und in meinen Augen, man muss ja auch fairerweise sagen, in unserem Land sind ja viele Dinge noch gut. Ja, man muss sich jetzt halt nur überlegen, sozusagen, wie soll das Gefüge in 10, 20, 30, 40 Jahren aussehen?
Ja, wir sollten fair bleiben. Die Regierung hat noch 1,5 Jahre, um auch noch den Rest kurz und klein zu haben. Es ist ja noch nicht alle Zeit vorbei. Gut, also sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, also in den ersten 2 Jahren viel kaputt zu schlagen. Also unter dem Aspekt, ich bin ja immer nicht sicher. Jetzt kommt ja der Verschwörungstheoretiker in mir durch, ob das nicht ein Ziel des Ganzen ist. Denn das ist aus meiner Sicht eigentlich das Einzige, was bei dem ganzen Kuddelmuddel Sinn ergibt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, das nehmen wir uns für einen neuen Podcast dann vor. Müssen wir auf die Growth eingehen. Das ist ein gutes Thema. Ja, aber vielleicht nochmal, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, zu verstehen überhaupt, also es wäre toll, wenn Leader, männlich, weiblich, divers, verstehen, wie Systeme, in denen, die sie anführen sollen, funktionieren. Ich glaube, auch gute Leader haben tatsächlich eine intuitive Vorstellung von dem System, das sie anführen sollen. Nicht immer eine analytische bestimmt, ja. Ich glaube nicht, dass der Alexander, wobei, vielleicht muss man vorsichtig sein, vielleicht, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo ich den Mund aufmache, eventuell hat er es rausgehabt. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht hingekriegt.
Ja. Schwer zu sagen, ne? Ich sag mal so, ist schon ganz schön lange her und die Erzählungen, die man so mitkriegt, gerade, also die Geschichte wird ja häufig von den Siegern geschrieben, sagt man.
In aller man Regel wusste sie das.
Man sagt das, ja. Und die Darstellung des einen oder anderen ist dann vielleicht auch etwas über die Maßen positiv, dementsprechend schwierig zu rekonstruieren. In meinen Augen ist es aber fast egal.
Eine Sache können wir rekonstruieren. Es gibt nämlich tatsächlich einen Fall, den umgekehrten. Wir suchen ja auch immer unsere Gegenbeispiele. Wie werde ich keine gute Führungskraft? Es gibt diesen Fall, der ist wohl wirklich verbrieft, von Hannibal.
Lecter. Oh.
Ich weiß nicht, ob der daran geleckt hat, aber nee. Der Hannibal zieht, und jetzt haben wir den Bogen geschlagen, Björn, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Elefanten.
Mit den niedersächsischen Elefanten
über die Hannibal Alpen. Hannibal zieht mit 20.000 Elefanten aus Botswana über die Alpen. Ein Teil dieses Satzes ist richtig. Und das war, also als Stratege war er wohl den damaligen römischen Konsuln und Zenturionen und Heerführern, glaube ich, also um massiv überlegen. Also das muss intellektuell so ein Abstand gewesen sein wie zwischen Napoleon und den anderen Adligen und Anführern seiner Zeit. Und Napoleon war wohl, also wie man leicht hört an der Erregung in meiner Stimme, bin ich ein großer Fan des korsischen Kaisers. Weil ich also wirklich seine Leistung, die er der Welt hinterlassen hat, intellektuell für meisterhaft halte.
Des kurzen korsischen Kaisers.
Und ich bin ja nicht so viel größer als er. und sein Französisch war, glaube ich, besser und sein Italienisch wahrscheinlich auch.
Ich hoffe es für ihn.
Aber Hannibal sitzt in einer Situation, in der er seine Heerführer konsolidiert und alle sitzen zusammen. Und jetzt kommt es zu einer interessanten Lage. Ja, also die Heerführer sagen, die sitzen jetzt praktisch, kommen in dieses Meeting rein und erwarten jetzt, okay, da drüben sind die Römer, hier sind wir, jetzt macht der Chef eine Ansage. Und Hannibal sagt, das ist aber eine heikle Situation. Wenn ich jetzt hier eine falsche Ansage mache, dann bin ich ja der Dummkopf der Woche. Ich frage mal die anderen. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt, finde ich. Wir reden ja immer alle von partizipativer Führung, weil wir davon ausgehen, dass die anderen, die mitführen sollen, auch was wissen. Bis dahin ist der Gedanke ja klug. Mhm. Es gibt aber diese komischen Situationen, in denen sich die ganzen anderen, also die jetzt hierarchisch vielleicht auch untergeben, also wirklich tatsächlich organisatorisch untergeben sind, sagen, warum kriegt denn der Ahorner eigentlich das viele Geld, wenn der am Ende uns dann immer die Entscheidungen auskochen lässt, dann können wir das ja gleich selber machen, dann brauchen wir den ja nicht. Das heißt, in dem Moment, und das ist tatsächlich, glaube ich, situativ, ja, hat man die Möglichkeit, auch genau das Falsche zu tun, wenn man eben partizipativ führt. Also im falschen Moment kann das aus meiner Sicht komplett in die Hose gehen. Und so ist es Hannibal ergangen. Das Ganze war zerfasert und die Heerführer haben ihn für diese Entscheidung nicht mehr ernst genommen. Weil sie gesagt haben, wenn er das nicht alleine kann, warum fragt er denn uns?
Respektive, für mich gibt's auch teilweise ein Missverständnis in partizipativer Führung, ne? Oder es gibt Situationen, in denen partizipative Führung darin besteht, sich anzuhören, was jeder zu sagen hat, aber am Ende trotzdem die Meinung oder trotzdem die Entscheidung zu treffen.
Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist Information sammeln.
Genau. Ja, genau.
Genau, ich glaube, das erwartet das Team auch.
Für mich auch eine Variation der partizipativen Führung. Ne? Ich sage mal, am Ende muss es jemanden geben, der die Entscheidung trifft.
Ja, aber was wir erleben, ist, dass Entscheidungen bis zum Maximum delegiert werden. Und dann fragst du dich natürlich, warum brauche ich noch einen Delingenten? Ist das Wort, gibt's das? Ja. Oder ist es ein Delinquent? Also er wird vom Delegenten zum Delinquenten, wenn das schlecht läuft. Ne? Aber tatsächlich fragen sich doch alle Beteiligten, alle mittleren Führungskräfte, warum brauche ich eigentlich noch einen Chef oder eine Chefin, wenn ich am Ende doch mit der ganzen Verantwortung im Regen stehen gelassen werde. Also das ist so ein Punkt, glaube ich, der Leadership ausmacht. Und wenn man es wirklich massiv falsch machen will, alles delegieren, auch die Letztentscheidung. Auch immer dann, wenn es um die Wurst geht, sagen, ich sage ja immer wieder, eine gute Führungskraft steht hinter seinen Mitarbeitern. Und zwar im sachlichen Sinne, er steht wirklich dahinter und versteckt sich hinter ihnen.
Ja, sehr schön. Gut, wir sind auch schon wieder etwas fortgeschritten in der Zeit und so viel kann ich verraten. Gleich kommt mein Abendessen. Auf das ich mich sehr freue.
Damit hätten wir eine Vision und ein Ziel.
Vision, Ziel
und strategisch und führst du uns jetzt auf einen Pfad des Abschlusses.
So könnte man es sagen.
Und du triffst wir die Entscheidung.
Ich treffe die Entscheidung, dass wir jetzt abmoderieren.
Harte Leadership, Björn.
Ich zeige
was ich jetzt sage.
Du sitzt am Knopf. Ich zeige jetzt hier Endship. Das ist richtig. Das ist vielleicht dann etwas unangenehm, wenn ich jetzt einfach den Knopf drücke.
Nee, es ist tatsächlich so. Also für alle, die jetzt zuhören. Björn sitzt am Aufnahmeknopf. Der sagt, was jetzt passiert. Der macht die Ansage. Das ist Leadership.
Das ist wahre Leadership. Dementsprechend sage ich jetzt, wir hören jetzt auf. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchten wir vielleicht an dieser Stelle oder möchte ich an dieser Stelle explizit mal ermutigen, da der Podcast ja leider keinen direkten Rückkanal hat. Das ist halt der Nachteil der asynchronen Aufnahme. Aber wir freuen uns natürlich und es gibt ein fantastisches Feature bei Spotify, wenn uns Leute schreiben. Also es gibt dort die Möglichkeit, was reinzuschreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, Markus und mich bei LinkedIn zu suchen und vielleicht auch mal gerne Bezug zu nehmen zu den Dingen, die wir hier so sagen. Also wenn zum Beispiel ein Politologe zugehört hat und sagt, boah, ihr habt ja gar keine Ahnung, das ist völlig anders. Wir freuen uns.
Bitte.
Und es gibt sogar das Potenzial, dann einmal mit uns hier gemeinsam zu diskutieren.
Oder zweimal.
Gott und die Welt. Zweimal, je nach Umfang.
Ich kann noch eine kleine Spoiler-Vorausschau machen. Also zum Thema Komplexität kommt auch noch ein extra Podcast in den nächsten Wochen. Und dann nehmen wir uns mal komplexe Systeme. Ja, also da wird ein Gast dabei sein und Spoiler. Und ich lüfte den Deckel vom Topf von der Zollgebraten. Ja. Und das wird, glaube ich, ein sehr gutes Gespräch.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend unsere Anregung. Rückmeldung geben, immer wieder einschalten, abonnieren und ansonsten
gerne auch weiteren Input geben. Als Partner und Interviewee zu bewerben, ne?
Genau, das und natürlich FOI-Mitglied werden. Das auch immer wichtig. Das können wir an der Stelle auch nochmal sagen, haben wir lange nicht mehr erwähnt. Dementsprechend an dieser Stelle verabschieden wir uns und sagen Tschüss!
Tschüss!